Das Lied, was wir gerade eben gesungen haben, ist inspiriert durch den Predigttext, der für heute uns gegeben ist. Der steht nämlich im Römerbrief im 13. Kapitel. Ich lese uns ab Vers 8. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Ja, ihr Lieben, vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. Man will in den Urlaub fahren und entscheidet sich für eine von diesen Gewalttouren. Man sagt sich, der Urlaub ist kurz genug, da wollen wir nicht noch die Hälfte für An- und Rückreise verschwenden, da hilft also nur eine Nachtfahrt. Ja, so fährt man dann am Spätnachmittag des letzten Arbeitstages los, in den Abend und in die Nacht hinein. Es geht auf Mitternacht zu, 1 Uhr, 2 Uhr und dann heißt es irgendwann ja Zähne zusammenbeißen, der Körper will nur noch in die Horizontale, der Gefahreninstinkt sagt einem, aber das geht gerade nicht und man beißt sich durch. 3 Uhr, 4 Uhr. Das wird jetzt mit viel Frischluft, Essen und isotonischen Getränken kompensiert und ja, irgendwie geht's. Und dann plötzlich dieser helle Schimmer am Horizont, die vorbeifliegende schwarze Welt jenseits der Straße gewinnt wieder Kontur. Das Morgenrot, die ersten Sonnenstrahlen. Wenn die zu sehen sind, dann weiß ich immer, jetzt habe ich gewonnen. Dann geht es auch noch mal einige Zeit, so die letzten 100 Kilometer bis zum Ziel, die kriegt man dann auch noch hin. Es ist die Ankunft des herannahenden Tages, die Kraft des neuen Morgens, die noch einmal Energie verleiht. Ich vermute, dass der Reisemissionar Paulus auf seinen langen Märschen durch Kleinasien bis hinüber nach Europa diese Erfahrung auch gemacht hat. Und sie nun hier in unserem Predigttext auf eine geistliche Erfahrung bezieht. Die Gewissheit der Wiederkunft Jesu ist so wie das Anbrechen, lateinisch der Advent, die Ankunft des neuen Tages nach einer dunklen Nacht. Advent bedeutet für uns neues Leben aus der Kraft des neuen Schöpfungsmorgens Gottes, der uns mit der Wiederkunft Jesu anbrechen wird. Mit anderen Worten, also wenn Jesus wiederkommt, dann geht die Sonne auf. Dann werden die Schatten des Bösen, alle Ungerechtigkeit, aller Krieg, Hass, Ausbeutung ein für alle Mal das Feld räumen müssen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so in den Bergen den Aufgang der Sonne miterlebt habt, wie dann die Schatten förmlich fliehen vor der aufgehenden Sonne. Man kann das dann richtig sehen, wie die verschwinden. Das Dunkel lichtet sich, die Welt ist im Morgenrot ganz in neu. Der Apostel ist überzeugt, dass Jesus wiederkommt, dass sein Advent nahe ist. Das kann uns heute schon Kraft zum Leben geben. Da steckt Kraft zur Veränderung drin. Und wer es gerne theologisch hat, dem könnte man zu diesem Predigttext auch sagen, hier drin steckt der Ansatz für eine christlich-adventliche Ethik. Bevor wir zu diesem Konzept für ein Leben aus der Kraft des Advents kommen, wollen wir uns erstmal klar machen, dass ja jeder, der etwas tun will, dazu ja Kraft braucht. Wir reden da von Motivation. Motivation ist das, was uns bewegt, was uns antreibt. Jeder Motivation liegt eine treibende Kraft zugrunde. Das kann ganz elementar der Hunger sein, der uns zum Kühlschrank treibt. Oder auch weiter oben in der Bedürfnispyramide das Bedürfnis nach Anerkennung, das uns zu sportlichen oder beruflichen Höchstleistungen antreibt. Ja, und wisst ihr, was Paulus sagt, was die treibende Kraft des natürlichen Menschen bei allem seinem Tun ist? Wir finden die zugespitzte Bezeichnung am Ende des Textes, nachdem die ganzen unschönen Tätigkeiten aufgezählt werden, die den Menschen in der Finsternis, das heißt fern vom Licht Gottes, prägen. Und er sagt klipp und klar, es geht um Gier. Sie gehört zum Leben des natürlichen Menschen dazu, wie das Einatmen. Mehr. Ich will leben. Das ist ein Grundimpuls. Ich will es erhalten, ich will es vermehren, ich will es maximieren. Und dazu muss ich mir Dinge einverleiben, um das Leben zu spüren. Lebensmittel, Dinge des täglichen Bedarfs, wenn möglich natürlich auch Luxusgüter. Darf es ein bisschen mehr sein? Klar, denn viel hilft viel im Leben, so sagen wir. Und die Gier kann sich dann auch ganz gesellschaftsfähig im Bereich des Konsums ausdrücken. Wir Menschen sind ja heute oftmals nur noch als Verbraucher angesprochen. Das ist es wohl, was unser Menschsein wesentlich charakterisiert aus der Sicht mancher Leute. Aber die Gier nach Leben hat auch ihre offensichtlich problematischen Seiten. Nicht nur Dinge, auch Menschen und die Natur werden verbraucht, das spüren wir heute sehr deutlich. Sie werden der menschlichen Gier gleichsam einverleibt. Nicht nur Umweltzerstörung und Ausbeutung sowie gesellschaftliche Verteilungskämpfe sind ein Beispiel dafür. Auch Menschen werden ausgebeutet, entweder als Arbeitskraft oder auch sexuell. Letzteres gern unter gut gemeinten Tarnbegriffen, so wie Liebe. Auch von sogenannten Sexarbeitern kann man lesen. Wie zerstörerisch dies im zwischenmenschlichen Bereich wirkt, wie sehr Menschen an Beziehungsstörungen leiden, Ehen und Familien und damit die Grundsubstanz unserer Gesellschaft zerstört wird, ist vermutlich noch gar nicht abzusehen. Menschen pressen andere Menschen aus, benutzen sie und werfen sie anschließend weg wie einen abgetragenen Pullover. Der Mensch als Verbrauchsware. Es wird ja viel über Treibstoffknappheit und den Bedarf nach alternativen Energien nachgedacht, zu Recht. Möglicherweise wäre es allerdings mindestens ebenso lohnend, darüber nachzudenken, welche Auswirkungen es hat, dass Menschen andere Menschen als den Treibstoff ihrer Gier verbrauchen, statt ihren Wunsch nach Leben mit alternativen Energien, zum Beispiel der Liebe Gottes, zu befriedigen. Interessanter Gedanke. Die Gier nach Leben lässt Menschen sprichwörtlich über Leichen gehen. Ist paradox eigentlich, nicht? Die Gier nach Leben leiert in dieser Welt immer wieder den Kreislauf auch des Todes an. Der Darwinismus hat diese Not sogar zur Tugend erklärt, wenn er den Tod im Überlebenskampf zu einem kreativen Prinzip erklärt. Der Tod dient hier dem Fortschritt der Evolution, der Höherentwicklung der Arten. Das tröstet den Einzelnen freilich wenig, weil das Leben anderer freilich dann zu meinen Lasten geht. Selbst das eigene Sterben vermag aus Gier nach ultimativer Ausstaffierung des eigenen Lebenswerkes noch auf Kosten anderer vollzogen werden. So galt im alten Babylon der Brauch, dass beim Tod eines Königs zusammen mit dem Verstorbenen mehrere Soldaten in die Grabkammer eingemauert wurden, die den König auf seinem Weg ins Jenseits zu bewachen hatten. Und auch der Königin sollte es an nichts fehlen. Ihre 10 Hofdamen waren selbstverständlich mit von der Partie. Archäologen haben mal in unserer Zeit so ein Grab aufgemacht, das trugen die Damen immer noch ihr wunderbares höfisches Geschmeide. Ansonsten war nicht mehr so viel übrig von ihnen. Ja, hält man sich diese Beispiele vor Augen, ist es wirklich nicht übertrieben, wenn Paulus hier von Werken der Finsternis und sinngemäß von einer Ethik der Nacht spricht und im Gegensatz dazu zu einem Leben im Licht des anbrechenden Tages aufruft. Ja, was ist hier die Motivation des Handelns? Es ist die Kraft des kommenden Tages, die Erwartung der Sonne der Gerechtigkeit des barmherzigen Königs. Dieser König reist nicht wie die babylonischen Vorbilder mit in den Tod, sondern er reist mit ins Leben. Seine nahende Ankunft verleiht die Kräfte zu adventlichem Tun. Wir müssen uns dieses nicht aus eigener Kraft herausquälen, wie die üblichen Handlungsanweisungen, die man zu beherzigen versucht, sowie gute Vorsätze im neuen Jahr, sondern es ist im Grunde eine Ethik des Blickkontakts, die ihre Kraft entfaltet, wenn wir unseren lebendigen Herrn und König anschauen, ihn vor Augen haben. Und eine der wichtigen Fragen im Leben lautet ja, woher empfängst du deine Kraft? Was baut dich auf? Wo tankst du auf? Und wer auf Gott vertraut, braucht nicht andere Menschen als Treibstoff verbrauchen, sondern hat, soweit ich aus dem Predigtext entnehme, drei Kraftquellen zur Verfügung, auf die er zurückgreifen kann. Nummer 1, Kraftimpuls aus der Vergangenheit. Ich beginne mit einer Beobachtung. Wenn du von der Arbeit oder aus der Schule kommst und da haben alle auf dir rumgehackt, dann ist deine Bereitschaft, auf die Wünsche anderer einzugehen, ja eher geringer. Nicht? Die Toleranzschwelle, die sinkt dann für Zumutungen. Das ist anders, als wenn ich gerade von der Preisverleihung komme, als Mitarbeiter des Monats, da bin ich irgendwie zu mehr bereit. Und wenn wir als Menschen zum Lieben aufgefordert sind, dann hilft es, mit Jesus derart verbunden zu sein, dass wir ihn in solchen Momenten vor Augen haben. Dass er die Welt so sehr geliebt hat, dass er unseren Tod, den das Gesetz eigentlich für unsere Übertretung vorsah, starb und damit dem Gesetz Genüge tat. Und das Gesetz war dann erfüllt und wir wurden begnadigt. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung, folgert Paulus. Also, wer sich geliebt weiß und Gnade erfahren hat, der kann auch bei anderen großzügig sein, kann verzeihen, kann menschlich allzu Menschliches tragen und manchmal auch ertragen. Dann hat man einfach, man könnte heute sagen, einen aufgeladeneren Akku, um anderen nachsichtig zu begegnen. Mir hilft da immer am meisten der Satz, Gott hat uns schon geliebt, als wir noch Feinde waren. Wenn das nämlich stimmt, dann weiß ich einerseits, dass ich nicht so viel verbocken kann, dass Gott sagt, jetzt reicht's mir aber, den Matthias, den lasse ich jetzt fallen. Und andererseits hilft mir das auch beim Umgang mit dem wilden Tiergarten Gottes, mit dem man es immer zu tun hat. Ja, es gibt ja schon merkwürdige Menschen, muss man ja zugeben. Aber wenn ich dann Jesus fest im Blick habe, dann sage ich mir, komm, mein Gott, der ist so gnädig zu mir, dann kann ich jetzt auch ein bisschen Zug von der Hutschnur lassen. Versteht ihr das? Was Jesus für uns in der Vergangenheit getan hat, das kann heute zu einem Impuls und zur Kraftquelle unseres adventlichen Handelns werden. Wir wissen das ja aus der Verhaltenspsychologie. Wer Liebe empfangen hat, der kann auch selber lieben. Wen Gottes Liebe bewegt, der kann sich auch anderen zuwenden. Wer Gottes Gaben empfangen hat und sich dessen bewusst ist, der kann anderen Menschen leichter Gutes tun. Zweiter Kraftimpuls, der kommt jetzt aus der Gegenwart. Paulus sieht nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart Kraftressourcen für uns. Er sagt, legt die Werke der Finsternis ab, zieht den Herrn Jesus an, wie so ein Kleid, und lebt ehrbar. Und diese Worte erinnern sehr an einen konkreten Ort, wo unsere menschliche Biografie untrennbar mit dem Leben und Sterben Jesu Christi verbunden worden ist, nämlich in der Taufe. Hier wird unser altes Leben mit Christus in den Tod gegeben, die Werke der Finsternis werden zusammen mit dem alten Adam ersoffen und wir kommen als neuer Mensch aus dem Wasser heraus und erleben mit Jesus die Auferstehung durch den Glauben. Wir ziehen den neuen Menschen an wie ein neues Kleid. Und wenn Paulus in diesem Brief an diese Worte anspielt, die ja jeder seiner Adressaten aus dem Taufgottesdienst kennt, ja, den er irgendwann mal gehabt hat, dann sagt das doch Folgendes. Diese Taufe, die ist nicht ein einzelner, glücklicher, biografischer Punkt irgendwo in eurem Leben gewesen, an dem ihr an einem Taufbecken für einen kurzen, dichten, religiösen Moment ganz eng mit Jesus verbunden wart, sondern dieser Kontaktpunkt mit Jesus solltet ihr immer wieder suchen, indem ihr in der Entscheidungssituation des Alltags die Werke der Finsternis ablegt und den Herrn Jesus anzieht. Also mit anderen Worten, dass ihr euch gegen das Böse und für das Leben in der Nachfolge Jesu entscheidet. Kann man ja immer wieder neu machen. Das ist Leben aus der Taufe. Es geht darum, bei Jesus zu bleiben, ihm in den konkreten Situationen und Entscheidungen nachzufolgen, so zu leben, wie er gelebt hat. Und das, was in der Taufe an uns geschehen ist, will im Leben immer wieder glaubend nachvollzogen werden. In der Taufe wurde ausgerufen, dass Jesus der Herr und König über unser Leben ist. Und jetzt sagt er, so lebt nun auch als Königskinder. Haltet mit eurem Tun die Gewissheit wach, dass der König auf jeden Fall wiederkommt und alle anderen Mächte und Gewalten, die unser Leben ansonsten so gerne bestimmen wollen, im Vergleich zu ihm lächerliche Lückenfüller sind. Siehe, der König kommt zu dir. Bedeutet, wenn es mal finster wird, der König des Lichts ist bei dir. Knüpfe an die Taufe an und ersaufe die schlechten Gewohnheiten, denn seine Geschichte, die ist nicht nur nett anzuhören, sondern durch die Taufe ist sie deine Geschichte geworden. Deine Geschichte. Du kannst im Licht leben, auch wenn es in dem Moment natürlich schwer fällt. Aber er gibt dir die Kraft dazu. So, Vergangenheit und Gegenwart hatten wir, jetzt kommt noch die Zukunft. Kraftimpuls aus der Zukunft. Wir haben königliche Aussichten. Nach den beiden Kraftimpulsen aus Vergangenheit und Gegenwart hat Paulus jetzt noch einen dritten Energieschub für uns bereit. Er sagt, die Stunde ist da, aufzustehen. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Lebt aus der Kraft des Kommenden. Wir sind doch nicht von gestern. Wir leben aus der Zukunft. Der Termin der Wiederkunft Jesu rückt mit jedem gelebten Tag näher, sagt Paulus. Das sollte uns motivieren. Selbst das Wort Zukunft predigt uns das. Zukunft ist das, was uns zukommt. Es geht um etwas uns Zukommendes, genauer um den Zukommenden, um den kommenden Christus. Unsere Sprache verrät, dass unsere Gegenwart geprägt und bestimmt ist durch die Zukunft. Christus ist Zukunft, er kommt zu uns. Und das ist ein wichtiger Aspekt, den wir uns im Alltag viel mehr zu Herzen nehmen sollten. Wir denken ja sehr stark geschichtsbezogen, nicht in Zusammenhängen von Ursache und Wirkung. Und ich habe immer wieder Menschen, die dann sagen, ja, wenn meine Großeltern oder meine Eltern nicht so einen Bockmist gebaut hätten, dann wäre mein Leben nicht so versaut. Für mich ist nichts mehr drin, ich werde Hartz IV oder was auch immer man dann sagt. Und vielleicht ist genau in diesen Momenten dieser Perspektivwechsel sinnvoll, das Leben einmal von einer alternativen Lebensvision, eben von der Zukunft her zu deuten. Denn die Zukunft hat Kraft. Aus ihr kommt Christus zu uns. Nichts muss so bleiben, wie es ist. Und da gibt es dann bei allen Pannen in der Vergangenheit auch die Möglichkeit, noch bessere Perspektiven zu entwickeln, als die, die sich scheinbar zwangsläufig aus einer problematischen Vergangenheit ergeben wird. Also auf die Zukunft und ihre Gegenwart prägende Kraft weist uns der Apostel hin. Das kann man sich auch ganz konkret vor Augen fühlen. Viele von euch sind ja Eltern, denkt mal an die letzten Tage vor dem euch seinerzeit verkündeten Geburtstermin. Wie sehr der ganze Alltag darum gestrickt wurde. Was man alles in den letzten Stunden noch tut und was man auf keinen Fall mehr tut. Solche Termine prägen die Gegenwart. So ist das auch mit der Wiederkunft Jesu, dass Jesus wiederkommt, dass sein Königreich Bestand hat, dass es ein Reich der Barmherzigkeit, der Liebe und der Wahrheit sein wird. das wird uns schon jetzt bestimmen, wenn wir dieser Gewissheit unsere Aufmerksamkeit immer mehr schenken und sie auf uns ausrichten. Ich fasse zusammen. Es ist eine adventliche Zeit, für die wir heute durch Paulus drei Hilfen an die Hand bekommen haben. Aller guten Dinge sind drei, so kann man sich's merken. Wir haben das Kreuz der Liebe Jesu im Rücken, um selber zur Liebe befreit zu sein. Wir sind in unserer eigenen Biografie an die Taufe gewiesen, um aus ihrer erneuernden Kraft jeden Tag leben zu können. Und drittens, die Gemeinde hört als Gottes Königskinder schon heute freudig den alles verändernden Ruf aus der Zukunft. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Amen.